Lob und Dank sei dem Herrn. Die alten Zeiten scheinen wieder zu kommen. Und wir sind Gott sehr dankbar dafür. Gestern Abend konnte auch ich singen. Ich meine nicht nur singen, sondern von Herzen singen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Chorus gesungen habe, reinen Herzens, wie herrlich, reinen Herzens, wie froh oder so schön. 20, 30 Mal reichen gewiss nicht aus. Ich habe nach dem Gottesdienst gestern Abend sehr gut empfunden. Ich weiß, dass Gott mit uns geredet hat. Er hat nicht nur zu Bruder Branham gesprochen, nicht nur zu den Propheten, er hat zu uns gesprochen. Und sein Wort wird nicht leer zurückkehren, es wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. Wir können getrost sein und ihm völlig und ganz vertrauen. Auch die Worte, die wir schon zur Einleitung gehört haben, sprechen vom Glauben, von der Zuversicht, die wir in unserem Herrn haben. Zu dieser Predigt, die wir behandeln, es ist die Predigt, er, der in euch ist, möchte ich die noch dazugehörende Bibelstelle aus Kolosser Kapitel 1 lesen. Wir haben ja gestern schon im Einleitungswort einen Teil des Kapitels gehört. Hier heißt es in Kolosser Kapitel 1 von Vers 26, ja vielleicht schon 25, deren Diener ich infolge des Haushalteramtes geworden bin, das mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten, nämlich das Geheimnis, das seitdem es Weltzeiten und Menschengeschlechter gibt, verborgen gewesen, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Denn ihnen hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heidenvölkern in sich berge. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung der Herrlichkeit oder auf die Herrlichkeit. Besonders die Betonung auf diesem Satz. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist. Bruder Branham hat die Schriftstellen gelesen. Wir wollen uns nicht allzu oft wiederholen. Und hat besonders Johannes 4,4 betont, er, der in euch ist, ist größer oder stärker als der, der in der Welt ist. Und damit wollen wir jetzt auch gleich beginnen und die Beispiele, die er angeführt hat, uns zu Herzen nehmen. Ich lese von Seite 23, er, der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Obwohl wir es nicht begreifen können, bekennen wir, dass wir es dennoch glauben. Es beginnt schon mit diesem Ausspruch. Obwohl wir es nicht begreifen können, mit dem Verstande erfassen. Dennoch glauben wir, dass es wahr ist. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes und das Wort Gottes aus dem Munde Gottes. Und schlussendlich kommt alles von Gott und führt zu Gott wieder zurück, mündet in Gott. Alles, was von Gott ausgegangen ist, mündet wieder in Gott. Und wir wissen, wie Bruder Brenhim darüber schriftgemäß lehrt, dass wir in Gott waren und ewig sein werden und deshalb ein Teil von ihm, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Wort von seinem Wort, Geist von seinem Geist, Leben aus seinem Leben. Weiter, der in euch ist stärker als der in der Welt. Wer ist in euch, der stärker ist? Es ist Christus, der Gesalbte, Gott, der in Christus war, ist in euch. Mächtiger ist er, der in euch ist, als der, welcher in der Welt ist. Wenn er also in euch ist, seid ihr es nicht mehr, die da leben? Er ist es, der in euch lebt. Es ist nicht euer Denken und was ihr darüber meint, sondern das, was er darüber gesagt hat. Wenn er in euch ist, wird er gewiss nicht leugnen, was er gesagt hat. Das könnte er nicht tun. Er würde halten, was er zugesagt hat. Er versucht, die Person zu finden, durch die er sich bestätigen kann. Gott sucht Menschen und er wird sie finden, die sein Wort von Herzen glauben, von sich selber absehen können, und im Glauben das aufnehmen, was Gott gesagt hat, damit er durch sie sein Wort bestätigen kann. Weiter sagt er, das bedeutet nicht, dass er es bei allen tun muss. Zu der Zeit, als Moses die Kinder Israel leitete, gab es nur einen, das war Moses. Die übrigen folgten einfach der Botschaft. Manche versuchten sich zu erheben und es nachzuahmen, Gott aber sprach, sondere dich ab, und sie wurden einfach verschlungen. Er, der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Gott ist in euch. Wie er in Jesus Christus war. Denn alles, was Gott war, ergoss sich in Christus und alles, was Christus war, ergoss sich oder goss er in die Gemeinde hinein. Er, der in euch ist, das ist Gott in euch. Wenn wir das Irdische, das Sichtbare, von dem Unsichtbaren trennen könnten, den irdischen Bereich und das Reich Gottes, und uns darüber klar werden könnten, dass geistliche Dinge geistlich beurteilt werden müssen, und dass wir Gott zur Verfügung stehen könnten, in dem Bewusstsein, im Reiche Gottes geht es nicht um dich und nicht um mich, sondern um Gott, denn es ist sein Reich, um sein Wort, das er gegeben hat und das er zu jeder Zeit auch erfüllen kann und erfüllen wird. Er, der in euch ist, das ist Gott in euch. Kein Wunder, dass Wind und Wellen seinem Wort gehorchten. Sie gehorchten seinen Worten, denn es war Gottes Wort durch ihn. Er war Mensch. Doch er war das Wort, das Fleisch geworden war. Wenn er sprach, war es Gott, der durch menschliche Lippen redete. Lasst uns hier wieder stehen bleiben. Er war Mensch, an Gebärden als Mensch erfunden. Doch was über seine Lippen kam, über seine menschlichen Lippen, war Gottes Wort. Du und ich, wir sind Menschen. Aber das, was über unsere Lippen kommt, ist Gottes Wort. Und das, was wir im Herzen glauben, ist Gottes Wort. Wir glauben doch nicht an mich oder an dich. Wir glauben doch an Gott, an unseren Herrn, der allmächtig ist. Weiter heißt es, kein Wunder, dass Wind und Wellen gehorchten. Derselbe Schöpfer, der Wind und Wellen schuf, war in ihm. Denkt darüber nach. Denkt gründlich darüber nach, ehe ich zum Schluss komme. Kein Wunder, dass Dämonen auf sein Wort hin gelähmt waren. Es war Gott in ihm. Es war Gott in Christus. Die Dämonen waren gelähmt. Kein Wunder, dass der Tote, der schon im Begriff war, wieder zu Staub zu werden, auf sein Wort hin nicht dort liegen geblieben, nicht dort liegen bleiben konnte, denn er war das Wort. Er sprach zu Lazarus, der 4 Tage tot war und bereits in Verwesung überging. Sein Gesicht und seine Nase waren in der Zeit schon eingefallen. Lazarus, komm heraus. Und ein toter Mann stand auf seinen Füßen. Weshalb? Es war Gott. Er, der in Christus war, ist Gott. Der Tote oder der Tod konnte in seiner Gegenwart nicht standhalten. Es war Gott in Christus. Ihr Lieben, vor mir und dir wird der Feind keine Sorge oder Bange haben. Aber wenn Gott durch den Glauben in deinem und meinem Herzen wohnt und wir Gottes Wort wirklich glauben und der Heilige Geist es lebendig macht, dann kommt es nicht mehr auf die Lippen an, die Gott dazu braucht, dass geredet wird, sondern auf den, der in uns wohnt. Und das ist ja hier das Thema. Er, der in euch ist, ist größer oder mächtiger als der, der in der Welt ist. Und Paulus sagt, der Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist. Ist er in uns, dann wird er seine Werke tun. Und darauf zielen all diese Predigten ab. Wir merken genau, es ist nicht mehr Begeisterung, die in einigen Minuten wieder verflacht, sondern eine tiefe Belehrung des Wortes Gottes. Es geht jetzt um mehr, wie ich gestern Abend sagte, als es vor 20 oder 10 Jahren ging. Und unser Bruder las zuletzt, liebe Brüder, zuletzt, am Schluss. Und wir sind da angekommen und haben das letzte Reden Gottes gehört. Und dieses Reden Gottes ist nicht vom Winde verweht. Es sind Menschen auf Erden, die es gehört, geglaubt und aufgenommen haben. Und das Reden Gottes wird durch sie bestätigt werden, so gewiss es durch den bestätigt wurde, durch den Gott geredet hat. Einen anderen Weg gibt es nicht. Weiter heißt es, denkt daran, Gott hat den Wind, die Luft geschaffen. Gott hat das Wasser und die Wellen gemacht. Doch als der Teufel in sie hineinfuhr, brachte er sie in Aufruhr, um dadurch Vernichtung zu bringen. Gott schuf die Menschen zu Söhnen Gottes. Wenn aber der Teufel in sie hineinkommt, gibt es Schwierigkeiten. Es war der Teufel, der in den Wind fuhr und einen Sturm auslöste. Konnte da der Schöpfer, der den Wind gemacht hatte, nicht sagen, weiche zurück, denn ich habe dich geschaffen? War es nicht derselbe Schöpfer, der vor kurzem dort auf der Bergesspitze stand? Ist es nicht derselbe? Wir haben es gestern Abend gelesen und es ging mir noch sehr, sehr lange nach. Als Bruder Brenham dort am Baum gelehnt stand und seine Tränen in das dürre Laub fielen und plötzlich ertönt die Stimme, ich lese es vor, von Seite 18, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde, ich mache den Wind und den Regen. Danach sagt Bruder Brenham, ich nahm meinen Hut ab und sagte, großer Jehova, wo bist du? Oder du bist es. Er antwortete, und hier spricht der Herr zum zweiten Mal, ich war es, der dem Wind auf dem Meer zu schweigen gebot. Ich war es, der den Wellen gebot, sich zu legen. Ich habe Himmel und Erde geschaffen. War ich es nicht, der dir sagte, dass du die Eichhörnchen ins Dasein sprechen solltest, die dann auch erschienen? Ich bin Gott. Ihr könnt euch das alles gar nicht vorstellen, wie es einem Menschen in solch einem Augenblick zumute ist. Da ist ein Mensch wie du und ich. Und plötzlich ertönt die gewaltige Stimme Gottes des Herrn. Nicht in seinem Herzen, nicht in seinen Gedanken, sondern aus dem Himmel herab und spricht ihn an. Ihr Lieben, wir haben es uns vor Augen geführt. Wir haben es nicht mit einer Botschaft zu tun, die irgendjemand aus Bibelforschung ergründet hat, sondern mit dem geoffenbarten Wort und Willen Gottes für diese letzte Zeit. Wir haben es mit einem von Gott gesandten Mann zu tun, durch den Gott selber geredet und in mächtiger Weise gewirkt. Dies ist die Predigt, in der die traurige Geschichte aus Karlsruhe steht, die sich im August 1955 ereignet hat. Und weil gerade in diesem Zusammenhang hier gesagt wird, bin ich es nicht, der den Wind und die Wellen geschaffen hat, lasst mich am Schluss, ehe wir später dazu kommen, hier lesen. Es ereignete sich in Deutschland, als die 15 Hexenmeister, die rechts und links von mir standen, sagten, nun, wir werden verursachen, dass dieses Zelt weggeblasen wird. Weil Billy und Bruder Agenbreit sie nicht zu mir lassen wollten. Sie setzten sich mit ihren Zaubergegenständen hin, riefen ihren Gott, den Teufel, an. Und schon kam er mit einem Sturm. Ungefähr 30 oder 40.000 Menschen waren dort. Und dieses Zelt schwankte auf und ab. Dann nahmen sie eine Schere, halbierten eine Feder und zeigten damit in der Weise. Dort saßen sie, führten ihre Zauberkünste auf und sprachen die drei heiligen Worte aus und sagten, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dies alles ging so vor sich und der Sturm kam tatsächlich auf. Sicher, denn Satan ist der Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat. Sie riefen den Sturm herbei. Dieses riesengroße Zelt hatte die Fläche von einem Häuserblock. Man hatte Kanthölzer aufgestellt und ein Zelttuch darüber gespannt. Der Wind fuhr darunter und hob es hoch, während es stürmte und Blitze aufleuchteten. Predigte ich einfach weiter. Dann fingen sie an, ein großes Zauberstück aufzuführen. Machten so weiter und sagten diese heiligen Worte. Sie sprachen die drei hohen heiligen Worte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf beiden Seiten. Ich sah, wie er sich verneigte, umgeben von Teufeln, die noch nicht gebunden sind. Zu Bruder Lauster sagte ich, übersetze das jetzt nicht. Dann sprach ich, Bruder Agenbreit, bete. Ich betete, Herr, mein Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, du hast mich hierher gesandt. Ich setzte meinen Fuß im Namen Jesu Christi auf deutschen Boden, denn du hast mich hierher gesandt. Diese dunkle Macht hat keine Gewalt über mich. Sie hat es nicht, denn ich bin gesalbt und zum Heil für diese Menschen hierher gesandt. Ich gebiete in Jesu Namen, dass es von hier weicht. Die Donnerschläge krachten direkt über dem Zelt. Dann verzogen sich die Wolken und die Sonne brach durch. Innerhalb von 10 Minuten standen 10.000 um den Altar herum und schrien um Gnade, weil sie die Macht Gottes gesehen hatten. Weshalb? Er, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Seht ihr? Soweit dieses. Ich weiß nicht, ob Bruder Reinhold Illing mit in dem Zelt war, als es sich auf und ab bewegte. Ich war ja vom ersten bis zum letzten Tage dort. Ich wusste natürlich nicht, was vor sich ging. Ich wusste nur, dass die Ordner in Panik geraten waren und auch Menschenbewegung zeigten. Aber ich habe es nur als einen Sturm betrachtet, der nun einmal da war, ohne im Einzelnen zu wissen, was vor sich geht. Und hier hat Bruder Brenhim ganz klar und deutlich gesagt, was damals vor sich gegangen ist. Und man höre und staune. In der vergangenen Woche, das geschieht sehr selten, dass ich Radio höre, aber wenn ich unterwegs bin, in die Stadt fahre und es sind Nachrichten, schalte ich an. Und ich habe es kurz angelassen beim Deutschlandfunk. Und dann hat ein Interview stattgefunden mit irgendeinem der Hauptzauberer. Und man hat gesagt, wie viele Tausende es davon in Deutschland gibt. Und der Reporter hat gefragt, kann man das lernen? Er sagte, nein. Gibt es darüber Bücher? Ja, Tausende. Und er sagte, man kann all diese Bücher lesen. Und hat es noch nicht gelernt. Es kann nicht gelernt werden, man muss dazu geboren sein. Und ich hörte mir die ganze Geschichte so an. Ich dachte, ja, was ist das? Man muss dazu geboren sein. Ihr Lieben, Mir kommt der Gedanke, man muss wiedergeboren sein, um Zugang zu der Kraft Gottes zu haben. Wenn solche Menschen, die vom Feinde überwältigt sind, sagen, es kann nicht gelernt werden, man muss dazu geboren sein, dann dürfen wir doch sagen, man kann die Kraft Gottes nicht lernen. Man muss wiedergeboren sein, in das Reich Gottes versetzt. Und dann wird die Kraft Gottes offenbar. Man kann doch alle theologischen Bücher lesen und gar die Bibel lesen und hat noch keinen Zugang zu diesen Dingen. Wisst ihr, manchmal bekomme ich eine Predigt gehalten durch Dinge, die gar keine Predigt sind. Und ich denke bei mir selber, ja, das alles muss man begreifen. Wie viele haben doch, wer weiß, wie viele Darlegungen über die Heilige Schrift, über die Wunder, über alles gelesen und haben sich anschließend gewundert. Mehr nicht. Man muss dazu geboren sein. Gott hat Menschen, die wiedergeboren worden sind, zu einer lebendigen Hoffnung. Menschen, die dazu bestimmt worden sind, dass die Kraft Gottes im Namen Jesu Christi durch sie offenbar werden kann. Es kann nicht gelernt werden. Es muss von Gott kommen und jedem Einzelnen zuteil werden. Mich hat's insofern bewegt, hier, dass der Herr gesprochen hat, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Und dass Bruder Brenham damals auf deutschem Boden gebeten hat, Herr, Schöpfer Himmels und der Erde. Und Gott hat erhört, Gott hat eingegriffen. Gott ist derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Wisst ihr, wir als Menschen, wir sitzen in einer Versammlung, in der viele Tausende sind und wir wissen gar nicht, was rechts und links oder sonst wo geschieht. Wir bemerken vielleicht irgendwelche Umstände, wissen aber nicht, Hintergrund oder was immer da verborgen sein mag. Ein Prophet Gottes ist auf der Plattform und sieht, was rechts und links geschieht. Und dann ruft er den Gott des Himmels, den Schöpfer Himmels und der Erde an. Und er hat gehört. Gerade auf dem Boden unseres Landes hier hat er diese Erfahrung gemacht. Ich wollte sagen, machen müssen. Ihr Lieben, wir sind nicht von guten Geistern allzu sehr umgeben. Und was mich beim Vorlesen des Wortes auch ein wenig berührt hat, ist, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Geistern in der Himmelswelt. Lass es mich doch noch einmal lesen, damit wir es ja richtig haben. Soweit ich es begriffen habe, war es hier, denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt, der Finsternis, mit den bösen Geistern in der Himmelswelt. Wenn die bösen Geister in der Höllenwelt wären, dann hätten wir eine einfache Sache auf Erden. Aber die bösen Geister sind in der Himmelswelt. Und wenn sie dann in religiöser Weise auch noch tätig werden, dann weiß man zum Schluss nicht mehr, woran man ist. Und ich dachte, als dieses Wort hier gelesen wurde, mit den Gewalten und Mächten und Fürstentümern und so weiter, in der Himmelswelt. Ich sage noch einmal, wenn all dieses satanische Heer in der Höllenwelt wäre, dann hätten wir schon jetzt den Himmel auf Erden. Aber weil sie in der Himmelswelt sind, im Luftbereich sind und den Einfluss auf diese Erde ausüben, deshalb noch der Kampf und die Not. Und daher brauchen wir die Hilfe Gottes in besonderer Weise. Es heißt hier weiter, deshalb ist der, welcher in Christus war, auch in uns. Denn er tut die gleichen Werke, dasselbe, was er getan hat. Die Toten konnten in seiner Gegenwart auf sein Wort hin nicht tot bleiben. Seht, wir haben 5 glaubwürdige Erklärungen von Menschen, die tot waren. Der Herr gab eine Vision, ich ging zu ihnen und sie wurden auferweckt. Hier sitzt gerade jemand, der dort starb, wo er jetzt sitzt. Er ist am Leben, obwohl er einem Herzanfall erlegen war. Er ist größer, denn er ist Gott, der Schöpfer. Wind und Wellen mussten ihm gehorchen. Dämonen wurden gelähmt. Die ganze Natur gehorchte ihm, denn er war der Schöpfer der Natur. Oh, wenn wir darüber nachdenken, trifft es den Kern. Oh, wenn wir darüber nachdenken, trifft es den Kern. Und den soll's ja treffen. Den soll's ja treffen. Und wir wollen ja zu dem Kern der Sache und wir müssen zu ihm gelangen. Jetzt kommt etwas für uns alle. Ein Mensch kann das nicht tun. Denn er ist ein Teil der Schöpfung. Doch die Winde und Wellen gehorchen dem Schöpfer. Nur der Schöpfer vermag es zu tun. Denn er, welcher in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Er, der in euch ist, das ist der Schöpfer, der den Wind machte. Er kann den Teufel, der im Winde ist, schelten, und alles wird still. Er kann den Teufel, der im Sturm ist, schelten, und der Sturm legt sich. Er ist der Schöpfer. Das wissen wir und auch viele andere. Aber Bruder Brenham sagt, wir sollen zum Kern der Sache kommen. Und der Kern der Sache ist für meine Begriffe nicht nur allgemein zu wissen und zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist. Denn so viel wissen viele, dass es ohne Schöpfer keine Schöpfung geben kann. Ich meine, Gott hat vor, am Schluss der Gnadenzeit Schöpferisches zu tun. Wunder der Schöpfung, Heilungswunder zu tun, wie sie nie dagewesen sind. Und Gott will durch diese Predigten in dir und in mir den Glauben an die Innewohnung des Schöpfers und der schöpferischen Kraft des allmächtigen Gottes wirken, damit wir begreifen, dass nicht wir als sterbliche Menschen, als fehlbar und schwach nun irgendwelche Dinge zu tun haben, sondern dass wir Gott lediglich zur Verfügung stehen müssen, damit er sich als Schöpfer mit schöpferischer Kraft durch uns betätigen und erweisen kann. Und dasselbe trifft auf Rettung, auf Heilung, auf Befreiung, auf alles zu. Weiter heißt es, Johannes hatte den Jüngern gesagt, ihr habt von dem Antichrist gehört, der kommen wird und bereits hier wirksam ist in den Kindern des Ungehorsams. Doch ihr Kindlein seid nicht von dieser Welt, ihr seid aus Gott. Er, welcher in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Das ist Christus in euch. Und wir haben aus Kolosser 1, 27 gelesen, dass der gesamte Reichtum Gottes darin besteht, dass Christus in uns ist. Er die Hoffnung der Herrlichkeit. Weiter heißt es, er, der Himmel und Erde geschaffen hat, offenbart es sich in der Person Jesu Christi, Gott, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir wollen sehen, ihr sagt, das war nicht der Sohn Gottes, Bruder Brennan. Nun gut, lasst uns feststellen, ob er der ewige, immerwährende Gott ist. Und dann weiter. Doch er, der in Josua war, war größer als die Gesetze Gottes. Denn der Schöpfer selbst war in Josua, als er zu ihr aufsah und sagte, bleibe stehen, wo du gerade bist. Und du Mond, bleibe, wo du bist, bis dieser Kampf beendet ist. Und die Sonne und der Mond gehorchten ihm. Denn er, der in Josua war, ist größer als die Sonne und der Mond. Er, der in Josua war. Welche Beispiele werden uns hier gegeben? Und vielleicht magst du jetzt darüber nachdenken, wie waren wohl diese Männer Gottes? Genauso wie du und ich. Und nicht anders. Wären sie Engel gewesen, dann wären sie im Himmel und nicht auf Erden. Sie waren Menschen und deshalb waren sie hier. Und wie der Josua 5 oder 10 Jahre vorher gefühlt oder nicht gefühlt hat, war gar nicht die Frage. Hier stellte sich die Aufgabe im Reiche Gottes und hier griff Gott ein und das, was geschehen musste und notwendig war, geschah und wurde im Namen des Herrn ausgesprochen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass ich oder du die Kraft, die wir brauchen, oder die Aufgabe, die uns in 3 Jahren vielleicht gegenüberstehen wird, da brauchen wir uns heute noch nicht drauf zu rüsten, in dem Sinne, wohl vorbereiten innerlich, aber wir brauchen für den Moment, für den Tag die Kraft und für die Aufgabe. Und Gott wird sie geben. Was war ein Mose? Ein Mose ging einmal hin und hat einen Ägypter totgeschlagen, im Sande verscharrt. Und dann hat er kurz einen Streit schlichten wollen unter seinen Volksgenossen. Und ihm wurde gesagt, willst du etwa auch mich erschlagen wie den Ägypter? Mose ergriff die Flucht. Und 40 Jahre lang hörte man dann nichts von ihm. Aber als die Stunde Gottes schlug, war der Mose ein ganz anderer Mose. Ein ganz anderer, er ging nicht mit dem Faustrecht, sondern sein Recht war auf die Verheißung Gottes gegründet. Und die Stunde war da. Derselbe Mose war nicht wieder zu erkennen. Alles ergriff die Flucht, nur er nicht. Aber vorher hat er sie ergriffen. Ich glaube, dass Gott in seiner Gnade alles zu tun vermag. Jetzt bring Bruder Brennen mir die Beispiele von Mose. Aber mir ging es in diesem Zusammenhang noch um etwas, was Bruder Brennen auf sich selber bezogen hat, indem er sagte, dass nicht er es ist. Und ich lese eben mal schnell weiter auf Seite 26. Als er zum Roten Meer kam und es ihm im Weg war, sagte Gott, sprich zum Meer. Und Mose sprach zum Meer. Er, der in Mose war, ist stärker gewesen als selbst das Meer. Stimmt das? Seht er, der in Mose war, war größer als der in der Welt. Er, der in Moses war, ist größer als irgendein Wesen, das es in der Welt gibt. Er gebot der Natur. Alles, was Gott ihm sagte, sprach er aus. Und es geschah. Dasselbe oder derselbe Gott ist heute Abend bei uns. Nicht nur bei uns, sondern in uns. Er hat bewiesen, dass er in uns ist. Er, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Wovor fürchten wir uns in der Welt? alles herrliche Beispiele. Und das Schöne ist, dass es keine Theorie, sondern dass es Erlebtes, dass es Praxis war und ist. Weiter, so werden viele Brüder erregt. Sie haben den Eindruck, dass Gott sagt, tue eine gewisse Sache. Dann sagen sie, es ist so, spricht der Herr, obwohl es nicht so ist. Das ist der Grund, weshalb es nicht geschieht. Doch wenn Gott es tatsächlich sagt, dann muss es so sein. Auch hier, ich habe etwas ausgelassen, wie ihr merkt, auch hier liegt eine große Sache. Nicht, was du und ich zu einem so spricht der Herr machen wollen, sondern nur das, was Gott wirklich geredet hat, ist so spricht der Herr. Wir möchten manches zu dem so spricht der Herr machen. Und am Schluss stellt es sich heraus, dass so spricht so und so war's und so spricht so und so. Und darauf können wir verzichten, denn dann geschieht nichts als Unheil. Weiter heißt es, er, der in Mose war, und dann er, der in Daniel war, ist größer als die Löwen. Ich will nur kurz die Hauptpunkte erwähnen. Stärker war der, welcher in den drei Hebräern war, Sadrach, Mesech und Abednego, als der, der das Feuer anzünden ließ. Das ist doch wunderbar. Oder das Feuer verursachte. Sie wurden in das Feuer geworfen. Und er, der in ihnen war, ist bei ihnen gewesen geblieben und gestattete nicht, dass sie vom Feuer verbrannt wurden. Der Ofen wurde 7-mal heißer geheizt als je zuvor. Doch er, der bei den drei Hebräern war, ist stärker als der, welcher in der Welt ist. Das Beispiel von Elia. Er, der in Elia war, war stärker als der Himmel, der wie Erz aussah, denn er gebot, dass Regen komme, obwohl es schon 3,5 Jahre nicht mehr geregnet hatte. Er, der in Elia war, war stärker als der Tod. Denn als die Zeit kam, wo er sterben sollte, sah Gott den alten, müden Propheten an, der Isabel mit all ihrer Schminke und den modernen Dingen gescholten hatte und der nun müde war. Und er ließ ihn nicht wie Henoch einfach nach Hause gehen, sondern er schickte einen Wagen, ließ ihn einsteigen und nach Hause bringen. Er, der in Elia war, ist größer als das, was in Jerusalem, in Judäa und im Gebirge war. Er ist sogar stärker als der Tod. Er, der in Elia war, ist größer als das Grab, denn er ist dem Grabe und dem Tode entronnen und fuhr in einem Wagen hinauf nach Hause. Er war größer und war in Elia. Jetzt kommt, meine ich, dieser Satz. Ihr sagt, nun gut, das war ein großer Mann. Einen Moment bitte. Die Bibel sagt, er war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Das stimmt. Doch als er betete, glaubte er, dass er empfing, worum er betete. Das sagte Jesus uns. Wenn ihr betet, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Hier ist sogar Hoffnung für dich und mich. Bruder Brennan erwähnt hier, ihr sagt, nun gut, das war ein großer Mann. Er war genauso groß und genauso klein wie du und ich. Und auf sich gestellt hat er genauso viel und genauso wenig tun können wie du und ich. Aber auf Geheiß Gottes des Herrn hat er sagen und aussprechen können, was Gott wollte. Und es geschah. Worum ging es? Um die völlige Übereinstimmung dessen, den Gott gebraucht, mit Gott und dem Vorhaben Gottes. Und das ist, worum es jetzt geht. Gott sandte den Propheten Elia. Und die Herzen der Väter oder die Herzen der Kinder sind den Vätern zugewandt. Er, der in Elia war, ist größer als die Natur. Was ist dann mit Heilung der Kranken? Er, der in euch ist, ist stärker als jede Krankheit. Amen. Denn sie zerstört die Gesetze Gottes. So habe ich das zum ersten Mal gelesen. Krankheit zerstört die Gesetze Gottes. Und Gott erhebt sich dagegen. Denn sein Gesetz ist sein Wort. Und es heißt hier, denn sie, oh nein, sie stört die Gesetze Gottes. Das tut die Krankheit. Er aber, welcher in euch ist, das ist der Heiler und Schöpfer. Er ist größer als der Teufel, der euer Leben zerstört. Er, welcher in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Größer war der in Elia, er, der in Jesaja und in den anderen Propheten war. Er ist größer als die Zeit, denn sie schauten über die Zeit hinaus. Vieles könnte gelesen werden. Wir kommen langsam zum Schluss. Höret, ich wünschte, wir hätten Zeit, damit fortzufahren. Doch ich möchte euch aufgrund einer Bemerkung, die ich hörte, über Christus in euch eine Frage stellen. Begnügt euch nicht mit dem, was ihr getan habt. Sagt nicht, ich fühlte einen Schauer, ich sprach in Zungen, ich tanzte im Geiste. Nichts gegen all dieses, das ist in Ordnung. Doch verlasst euch nicht darauf. Euer Leben muss es sein. Darauf kommt es an. Ihr müsst damit eins werden. Dann tut es sich von selber kund. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Er konnte sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Und hier werden wir aufgefordert, mit Gott, mit seinem Wort eins zu werden, damit Gott sein Wort durch uns zur Ausführung bringen kann. Sind also nicht Vorstellungen, sondern ein göttlicher Prozess, ein göttlicher Werdegang, der vor sich geht in dieser Zeit. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott uns die Gnade schenken wird, dass er unser Leben werden kann, dass wir uns selber gestorben sind und dass diese schöpferische, heilende, rettende, lebendig machende Kraft Gottes sich in denen offenbaren kann, die sie empfangen, die sie erlebt haben. Hier, die Brüder brennen noch schnell zwei Beispiele. Er sagt, wenn der Geist Shakespeares in mir leben würde, täte ich, was er getan hat. Würde der Geist Beethovens in mir leben, täte ich, was Beethoven getan hat. Und dann kommt er zu dem Schluss. Doch er, der in euch ist, das ist Christus. Und wenn Christus in euch ist, wenn Christus in euch wohnt, werdet ihr die Werke Christi tun. Das sagte er in Johannes 14, 12. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich getan habe, auch tun. Wenn ihr in Christus seid und Christus in euch wohnt, Christus ist das Wort. Stimmt das? Das Wort kommt zu seinen Propheten. Wenn Christus in euch wohnt, würden durch euch die Werke Christi geschehen. Das Leben würde durch euch ausgelebt werden. Die Werke, die er tat, das Leben, das er führte, alles würde durch euch leben. Genau als lebte Shakespeare oder Beethoven in euch. Nur wenn sein Leben in euch wohnt. Wenn ihr aber noch euch selber liebt, dann werdet ihr eure Werke tun. Wenn jedoch Christus in euch wohnt und ihr das Leben Christi auslebt, dann ist er, der in euch ist, größer als der in der Welt. Wenn Zweifel und Verwirrung über Gottes Verheißungen in euch herrschen, dann ist Christus nicht dort. Ihr steigert euch nur in etwas hinein. Wenn aber das Leben Christi in euch ist, wird er sein Wort anerkennen und seine Verheißung erfüllen. Er wird es tun. Auch das ist ein Wort an uns alle gerichtet. Wenn Zweifel und Verwirrung herrschen, dann steigen wir uns selber in etwas hinein und es geschieht nichts oder es geschieht das, was wir nicht wollen. Aber wo Klarheit kommt und das Wort des Herrn auf den Leuchter gestellt und wir durch den Geist in alle Wahrheit geführt und uns der Hand Gottes unterordnen, da wird er seine Verheißung erfüllen. Haben wir es gestern nicht gelesen? Wie der Herr zu Bruder Brenham sagte, du dachtest an das, was du verheißen hattest. Ich gedenke an das, was ich verheißen habe. Das ruft der allmächtige Gott seinem Knecht und Propheten zu. Heute sagt er es dir und mir. Wenn ihr betet, glaubet, dass ihr es empfangen habt. Worum ihr bittet, und es wird euch werden. Wenn ihr zu diesem Berge sagt, versetze dich, und in eurem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass es geschieht. Was ihr sagt, so könnt ihr haben, was ihr aussprecht. Der Vater wirkt, und auch ich wirke. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleicherweise. Als der Vater ihm zeigte, was er tun sollte, trat er auf, ohne ein einziges Versagen, und sprach, es geschehe und es geschah. Derselbe Christus wohnt in euch, er lebt in uns. Deshalb tun wir seine Werke, denn Christus ist das Wort. Eine Verheißung des Wortes bringt euch Heilung. Glaubt ihr das? Gewiss. Hier, lass mich nur eben schnell betonen. Es steht tatsächlich in Johannes 5, Vers 19 geschrieben. Der Sohn tut nichts, als das, was er sieht, den Vater tun. Hier ist der Punkt. Der Heiland ging nicht umher und hat hier und das und noch jenes getan. Er wartete ab, bis ihm gezeigt wurde, was er tun sollte. Und dann tat er es, denn er war ja hier in einem Fleischesleibe. Merkt ihr, worum es geht? Manchmal denken die Gläubigen, ja, wenn der Herr mit dir ist, warum tust du nicht dies, warum tust du nicht das? Könnt ihr alles vergessen. Gerade weil der Herr mit mir ist, tue ich nicht dies und tue nicht das. Dann könnte ich ja tun, was ich wollte. Aber das will ich nicht. Und das willst du auch nicht. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen abwarten, um zu sehen, wann die Feuersäule sich erhebt und wann Gott etwas tun will. Was würde euch mein Tun nützen? Doch gar nichts. Es würde euch nur schaden. Auch wenn es begleitet wäre von vielen verschiedenen Dingen. Ich habe, und das muss ich vielleicht sagen, in der letzten Predigt, die wir, so Gott will, jetzt morgen zu Ende übersetzen werden, da hat Bruder Branham etwas gesagt, was augenscheinlich gegen das sein würde, was er in der Predigt Gemeindeordnung gesagt hat. In der Gemeindeordnung, sagte der Prediger, muss sich zurückziehen und muss für sich allein vor dem Angesicht Gottes sein, sich konzentrieren, sich sammeln und in der Schrift lesen, sonst kann er nicht vor die Menschen treten. So ungefähr. Und ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen verletzt gefühlt, vielleicht ist nicht ganz richtig ausgedrückt, aber ich habe nicht immer Zeit gehabt, um mich vor jeder Predigt mit dem Worte Gottes eingehend zu befassen. Aber ich habe immer Zeit gehabt, Gott zu vertrauen, völlig zu vertrauen. Ganz gleich, auch wenn ich keine Zeit hatte, aber dafür hatte ich immer Zeit, Gott zu glauben, dass er mir durch seinen Geist das rechte Wort und die rechten Gedanken geben wird. Und siehe da, da stellt sich Bruder Branham vor die Versammlung und sagt, es tut mir sehr leid, aber ich hatte gar keine Zeit. Ich habe noch nicht mal meine Bibel aufschlagen können und irgendein Wort lesen. Ich bin einfach hier so hergekommen. Und da dachte ich bei mir selber, Mensch, jetzt fühlst du ein wenig besser. Also, er hat seinem eigenen Gesetz an dem Tage nicht Genüge getan, sondern ist so gekommen. Und da sehen wir, wie unbeschreiblich die Gnade Gottes ist. Unfassbar für uns alle. Und das haben wir schon gesagt und wir müssen zum Schluss kommen und danken dem Herrn, unserem Gott, für das große Vorrecht, das wir haben, nicht dogmatisch zu werden, nicht fanatisch zu sein, nichts tun zu wollen, nur eins, uns innerlich Schritt für Schritt geistlich aufzuerbauen, auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Wir glauben alle von ganzem Herzen, dass Gott uns genügend Material gegeben hat, um bauen zu können. Und dann sagt Paulus noch in 1. Korinther 3, vielleicht Vers 10, jeder sehe zu, wie er baue. Es geht also nicht nur darum, dass gebaut wird, sondern dass richtig gebaut wird. Dass wie Moses, der ja gesehen hatte auf dem heiligen Berge, wie alles gemacht werden sollte. Gott möge uns auf diesen heiligen Berg hinaufnehmen und möge uns tatsächlich helfen, dass wir von ihm auferbaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist. Er wird es tun. Ich bin absolut und völlig davon überzeugt. Und ihr könnt es mir glauben, was diese Behandlung dieser Predigten in den Menschen ausrichtet, ist nicht zu fassen. Etwas Wunderbares, etwas Einmaliges, nie Dagewesenes. Wie oft habe ich es gehört, dass Menschen gelesen haben und sie sagen, ich habe einfach gelesen, und weiß trotzdem nicht, was darin geschrieben steht oder was der Herr geredet hat. Wie wunderbar, dass wir so noch einmal betrachten und durchnehmen können. Und möge es nicht vergeblich sein, sondern möge auch dieser in Schwachheit ausgeführte Dienst von dem allmächtigen Gott in Kraft umgesetzt werden und mögen diese Predigten an allen hier und an allen Orten, in allen Landen, wo sie gehört werden, das ausrichten, wozu Gott sie gesandt hat. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das große Vorrecht, das wir noch nicht fassen können, das du uns geschenkt hast aus Gnaden, dass wir hören dürfen, was der Geist den Gemeinden sagt, dass wir hören dürfen, was dein heiliger Mund geredet hat. Geliebter Herr, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu du es sandest, und zustande bringen, was du gewollt hast. Geliebter Herr, wir wollen keine Begeisterung. Wir wollen ein Geisteswirken durch dein heiliges Wort. Und wir stellen uns bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes, ordnen uns deinem Worte unter und bitten dich um die Leitung deines heiligen Geistes. Treuer Herr, lass uns so mit dir verbunden sein, dass du durch uns reden könntest. Mein Gott, wenn du auf diese Erde gehen willst, wo sind die Füße, die du gebrauchen? Wenn du reden willst, wo ist der Mund, den du nehmen kannst? Wenn du segnen willst, Herr, wo sind die Menschen? Ich bitte dich, o Gott, sieh uns in Gnaden an und segne uns, damit wir zum Segen sein können. Und wenn du uns gebrauchen willst, so lass es uns wissen. Wir stehen zu deiner Verfügung und geben dir die Ehre. Treuer Gott, habe Dank für die Sendung deines Boten, deines Knechtes, deines Propheten. Wie lebendig hast du uns dein Wort gemacht und deinen Willen kundgetan. Herr, schenk uns Unterscheidung aufgrund deines Wortes und die Erkenntnis deines Willens. Möge dein Geist allein in unserer Mitte walten und dein Wort allein unseres Fußes Leuchte sein. Möge kein fremdes Feuer auf deinem Altar angezündet, sondern heiliges, göttliches Feuer auf uns alle kommen und wir alle davon erfasst und ergriffen werden. Herr, segne mit uns dein gesamtanbetendes Volk auf der ganzen Erde. Wir wissen, dass die Zeit nur kurz ist, aber du wirst sie nutzen. Du kannst in einer Woche mehr tun, als wir in 1000 Jahren. Du bist der allmächtige Gott. Und wir vertrauen dir. Der du in Moses warst, der du in Josua warst, der du in allen Propheten warst, sei in uns, Herr, allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, bestätige dein Wort durch mit folgenden Zeichen und Wunder. Rette, die gerettet werden sollen, und heile, offenbare dich, Herr. Wir preisen dich, wir danken dir und wir beten dich an. Halleluja, deinen wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen.